So, dann gehen wir mal los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logbuch Aufzeichnung einer Reisejournalistin. Was wir in diesem Podcast machen, ist die Reisen, die 40 Jahre Reiseerfahrung von der Reisejournalistin Kiki Baron begleiten. Und Kiki sitzt mir auch heute wieder gegenüber. Hallo Kiki.
Hallo Jonas.
Wir sitzen heute wieder bei dir zusammen und begeben uns auf den Weg zu einem der Orte, die du besucht hast. Und da geht es ja immer darum, welche Erfahrungen hast du da gemacht, was hast du da gesehen, was hast du da erlebt. Und nachdem wir letztes Mal in unserer gemeinsamen Heimat in Schleswig-Holstein waren, sind wir dieses Mal etwas weiter weg, aber gar nicht so weit weg, wenn man sich anguckt, wo wir überall schon waren. Wir sind dieses Mal in Frankreich, wir sind in Charente. Und bevor wir darüber sprechen, was du da erlebt hast und was du uns heute mitgebracht hast an Geschichten, gibt es mal einen kurzen Einspieler dazu, wo genau das liegt. Weil wer glaubt, dass Deutschland das Land oder der Champion der verrückten Verwaltungsgeschichten ist, der hat sich noch nicht angeguckt, was beispielsweise auch die Region Charente mitmachen musste. Das französische Verwaltungssystem birgt durchaus Verwirrungspotenzial. Das gesamte Land ist aufgeteilt in 103 Departements. Diese sind wiederum gruppiert in 18 Regionen. Nur 96 der 103 französischen Departements liegen dann wiederum in 13 Regionen aufgeteilt, auch tatsächlich in Europa. Interessant ist, dass das Übersee-Departement Französisch-Guyana fast 10-mal so groß ist wie das größte Departement auf französischem Boden. Aber zurück zur Charente. Die Departements sind beinahe vollständig in alphabetischer Reihenfolge nummeriert. Das Departement Charente hat dabei die Nummer 16. Es liegt in der Region Nouvelle-Aquitaine, in der auch das benachbarte Departement Charente-Maritime liegt, mit dem bekannten Ort La Rochelle. Die sogenannte Präfektur der Charente, also der Verwaltungssitz, liegt im Ort Angoulême. Über den hören wir später mehr. Und wem hier noch nicht der Kopf schwirrt vor Namen und vor Bürokratie, sollte einen Blick in die jüngere Geschichte der Charente werfen. 1790, während der Französischen Revolution, entsteht das Departement Charente und löste damit die seit Jahrhunderten bestehende Provinz Angoumont ab. 1940 verlief durch Frankreich die sogenannte Demarkationslinie, also die Trennungslinie zwischen dem französisch regierten Frankreich und dem von Nazi-Deutschland besetzten Norden des Landes. Diese Grenze verlief unter anderem genau durch die Charente, sodass die freie Bewegung ohne Genehmigung oder der Austausch von Waren innerhalb des Departements unglaublich schwierig für die Bewohner wurde. Weiter mit dem Organisationschaos. Von 1960 bis 2015 gehörte die Charente zu der Region Poitou-Charente, bis diese 2015 in der heutigen Region Aquitaine, Nouvelle, aufging. Nicht weit entfernt, im Süden der Charente, östlich von Bordeaux, befindet sich die berühmte Höhle von Lascaux. Eine Grotte voller steinzeitlicher Malerei, die zehntausende Jahre alt und Teil des UNESCO-Welterbes ist. Und auch in der Charente finden sich die Nekropolen von Boix und Edon und damit der Beweis für menschliches Leben und Schaffen in der Steinzeit in dieser Region. Den Beweis für noch älteres Leben in der Region, den besprechen wir in dieser Folge.
Ja, Kiki, Charente. Wir wissen jetzt, wo es ist. Wie bist du wo oder warum bist du da gewesen? Was hast du da erlebt?
Ich bin da gewesen, weil... Wir sind da gewesen, mit Paul natürlich, weil wir Freunde dort haben. Die haben dort in einem Dörflein, das heißt La Chaise, ein Bauernhof. Und die haben wir besucht. Und zwar das erste Mal schon vor diversen Jahren. Und uns hat das so gut gefallen, dass wir da immer mal wieder hingefahren sind. Und jedes Mal gab es wieder neue Erlebnisse und Erfahrungen. Und jetzt das... Letzte Mal ganz besonders, aber ich will erstmal ein bisschen was von der Charente erzählen.
Genau.
Muss man unterscheiden, es gibt die Charente und es gibt Charente Maritime, die wiederum liegt, wie der Name schon sagt, mehr atlantikseitig. Und die Charente, wenn man sich das vorstellen will, wenn man am besten so einen Strich ziehen zwischen Angoulême und Bordeaux oder beziehungsweise Gironde, dem Fluss, der da auch durch Bordeaux fließt. Und,
das wollte ich gerade fragen. Also der Fluss, der durchfließt, heißt auch die Charente.
Ja, da ist ja, genau.
Oder der Charente.
Ne, die.
Die.
Genau. Also die Provinz ist, Charente ist nach dem Fluss benannt. Der wiederum auch durch einen ganz berühmten Ort fliegt, wenn wir drüber sprechen, das ist Cognac. Und
wir bewegen uns ja heute, das muss man, kann man glaube ich schon mal vorwegnehmen als kleinen Teaser, wir bewegen uns ja heute zwischen alkoholischen Genüssen und dem Blick in die sehr, 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 sehr alte Geschichte der,
genau,
der Welt.
150 Millionen Jahre früher.
Und das trifft beides aufeinander. Und
genau.
Das ist etwas, was, glaube ich, ziemlich einzigartig, also nicht einzigartig ist, aber sicherlich sehr besonders ist an dieser Region. Und das hast du auch erlebt.
Genau, und es ist ziemlich einmalig, dieses Zusammentreffen. Ich muss mal ein bisschen über die Charente noch mal kurz erzählen.
Genau.
Also die Landschaft ist hügelig, bisschen Wäldchen, durchzogen von mehreren Flüssen. Alles sehr idyllisch, so mittelalterlich anmutende Dörfer, sehr viele romanische Kirchen, ein wunderschöner Landstrich. Und es erscheint immer menschenleer. Das ist eigentlich das Überraschende dabei. Man kann da wunderbar E-Bike fahren oder auch mit dem Auto da rumgurken, kleine Straßen, und überall trifft man auch wieder irgendwie sehr idyllische Ecken. Wie gesagt, wir sind Freunden gefolgt, die da ein Bauernhaus haben. Und als wir das zweite Mal da waren, sind wir mit denen zusammen auf einen Weinberg gegangen, der wiederum gehörte Freunden, und die produzieren ihre Weine direkt für die Cognac-Produktion. Und das war während der Ernte, und haben wir so ein bisschen angeguckt, das geht alles maschinell, und irgendwie wurde es mir dann halt so ein bisschen langweilig, weil man konnte da eigentlich nichts tun. Also bin ich auf dem Weinberg ein bisschen rumgestiefelt und fand dann in der Erde immer mal wieder so sogar sehr viele so Kalksteinteilchen, und dann das eine oder andere habe ich mir dann mal ein bisschen näher angeguckt, und siehe da, es waren Fossilien.
Und ich meine, wir gucken jetzt gerade auf eine deiner Fundstücke, und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ich meine, wir haben zwar auch vorher darüber gesprochen, aber ich hätte sie gefunden, und mit dem Wissen, was man vielleicht hat von der Region, würde ich vermuten, es sieht aus wie ziemlich große Zähne.
Ja, stimmt. Ich meine, also, ne, wenn du es dir so anguckst, man
kann
es ja leider nicht sehen,
leider nicht,
aber
sehen.
Die sind mindestens, sag mal, zwischen 10 und 12 Zentimeter lang und auch mindestens 7, 8 Zentimeter breit, versteinerte Teile.
Und sie sehen
und
wirklich
ich
aus
bin davon Zahn. Ausgegangen, als ich die gefunden habe, das sind Zähne von, ja, Dinosaurier natürlich.
Ein Sensationsfund.
Genau,
Kiki findet auf dem Weinberg Zähne eines Dinosauriers.
Und das fand ich natürlich schon mal spannend. Ich konnte die auch mitnehmen. Also da lagen, jetzt ehrlich gesagt, da liegt so viel rum. Und die Besitzer dieses Weinbergs, ja klar, kannst du einpacken. Also es steht hier nicht unter Schutz. Naja, jedenfalls fand ich das super interessant und habe dann schon mal ein bisschen angefangen zu recherchieren. Das war 2019 und dann fand ich im Internet eine Geschichte, dass man just in dieser Gegend den größten Knochen eines Dinosauriers je gefunden hatte. Und zwar ein Teil des Oberschenkels, der Maß ist immer über 2,20 oder 2,30 in der
nur
Länge.
Nur der Knochen?
Nur der Knochen. Ja. 400 Kilo schwer. Und konnte man auf Fotos auch sehen. Also wahnsinniges Teil. Und wie ich dann später erfuhr, konnte man, wenn man das dann hochrechnete, wie das Viech, wie groß das wohl war, kam man so auf ungefähr 40 Meter.
Also ein Sauropode.
Genau, ein Sauropode,
Pflanzenfresser.
Ein Pflanzenfresser, genau.
Und die am weitesten verbreitete Gruppe von Pflanzenfressern und Dinosauriern, von denen man ja bis heute wirklich dann immer nur diese, man kennt diese Knochen, diese unfassbaren langen, die Kinder nennen es immer die Langhälse, glaube ich. Ein Echsenbecken-Dinosaurier. Ein wirklich unfassbar großes Tier.
Genau, ich denke damals Jurassic Park war das bestimmt mal so zu sehen, ne?
Mit Sicherheit, ja.
Genau, aber die harmlosen, nicht der
genau, die harmlosen mit dem langen Hals, aber ich glaube, genau, wenn sie dir auf den Kopf getreten wären, genau, das hätten die wahrscheinlich nicht gemerkt.
Jedenfalls habe ich dann ein bisschen weiter recherchiert und auf der nächsten Reise habe ich gedacht, so jetzt muss ich mal ein bisschen ins Eingemachte und ein bisschen mehr darüber erfahren und kam dann in Kontakt mit dem Kurator im Museum d'Angoulême, der sich dort um die Archäologie und Paläontologie kümmert. und derjenige, der Ausgrabungen, die einmal im Jahr stattfinden, beaufsichtigt sozusagen. Ja, das ist wie gesagt Jean-François Turnpiche. Fand den Namen schon so nett. Auch ein ganz sympathischer Mann, der völlig begeistert war von dem, was sie da so gefunden hatten. Und zwar richtig ausgegraben haben sie angefangen 2010. Da wurde nämlich der erste große Knochen gefunden und zwar in einer Sandgrube in der Nähe von Anjac, also auch Charente. Und dann haben die weitergebuddelt und stießen immer mehr und mehr und haben da immer mehr Knochen gefunden. Und insgesamt, also danach hatten sie auch die Erlaubnis sowohl von dem Inhaber des Grundstücks als auch von der Regierung, schätze ich mal, dass sie da weiterbuddeln durften. Und haben dann, also bis zum letzten Jahr, als ich mit ihm gesprochen habe, er sprach von, die haben da insgesamt 17 Dinosaurierarten oder Überreste von 17 Dinosaurierarten gefunden und Tausende von Knochenstücken, größeren und auch winzig kleinen und so weiter. Und das alles wird kuratiert in diesem Museum in Angoulême und man kann sich das angucken. Die haben dann auch einige Dinos wieder zusammengesetzt, sage ich mal, mit dem, was fehlt. Ja. Und ja, dann habe ich natürlich gedacht, gut, dann fahren wir da auch mal hin, gucken sie das mal klar irgendwie live an. Und sind nach Anjac gefahren und musste man ziemlich lange suchen, bis man zu dieser Sandgrube kam. Ich glaube, die hat ja 7000 Quadratmeter oder so. Aber leider war da nichts zu sehen, weil die eben nicht an der Arbeit war. Das ist immer nur im September, 4 Wochen lang. Und danach wird das dann auch wieder mit Wasser gefüllt. Wahrscheinlich, damit da kein anderer da irgendwie rumbuddelt und irgendwas raussucht. Also es sind da 2 Schichten und das Ganze, also die unterste Schicht, die Sedimentschicht, die ist wie gesagt 170 Millionen Jahre alt. Die Knochen und die Fossilien, was immer sie da alles gefunden haben. Und darüber liegt dann noch eine Schicht, da haben sie auch Mammuts gefunden, unter anderem und vor allem Krokodile und Schildkröten. Und das hat so 50 Millionen Jahre auf dem Buckel. Und Tatsache ist, dass das in der damaligen Zeit war, das ein subtropisches Sumpfgebiet. Mhm.
Und Sumpf eignet sich ja immer perfekt dafür zu konservieren.
Genau.
Ja. Ich meine, wenn man das mal sich auf der Zunge zergehen lässt, der Fund, den du gerade beschrieben hast, ich hatte das nochmal nachgelesen, war ja noch nicht mal der, also das war zwar das, der Grund, weswegen sie dachten, das wird spektakulär, hier werden wir mindestens 7 Arten von Dinosauriern finden, weil sie eben noch andere Sachen fanden. Und dazu kam noch, dass sie einen noch größeren Knochen gefunden haben. Und da muss man sich mal wirklich vorstellen, da reden wir von einem Tier, was, wie du schon sagtest, 40 Meter lang ist und ungefähr 50 Tonnen gewogen haben muss. 50 Tonnen. Ja, also selbst, also ob man jetzt in Frankreich mal war oder nicht, aber es ist relativ in der Nähe von hier und jetzt stelle man sich mal eine Welt vor, in der ein Tier durch diese Gegend läuft und es wiegt 50 Tonnen. Und dann vielleicht 20 Stück auf einmal. Genau. Also das ist unfassbar. Und witzigerweise ja auch das letzte, also was heißt das letzte, aber eine der wenigen Dinge, die man jetzt, die ich jetzt mit Frankreich speziell nicht verbinde. Für mich findet.
Nee, überhaupt nicht. Es ist auch wirklich, also bei uns völlig unbekannt, außer ja, man interessiert sich jetzt dafür, für die ganze Paläontologie, schon immer etwas schwierig auszusprechen. Ja. Und sonst, also selbst im Internet findet man nur ganz wenig darüber. Natürlich auf Französisch ein bisschen mehr, aber so die. Mir scheint, die berichten nicht so viel darüber. Also ich sag mal von den Ausgrabungen. In den Medien steht hin und wieder mal was, aber ich sag mal so die spektakulären Funde, die sind gerade gewesen. Also das, was von dem ich gerade berichtet habe. Aber die buddeln immer weiter und es kommt immer wieder etwas bei raus und sogar eine ganze Menge. Und das finde ich schon sehr spannend. Und aber was ich mir auch immer vorgestellt habe, ich sage immer Dino in der Flasche, weil ich habe dieses Jahr anfangs einfach diese Fossilien auf dem Weinberg gefunden. Und wie man weiß, das Wichtige am Wein sind, oder der Geschmack hängt unter anderem mit Mineralien zusammen. So. Und die Chance ist sehr groß, sag ich mal, dadurch, dass das ganze Gebiet mit Fossilien unterwandert ist, sozusagen. Dass die eine oder andere Mineralie auch in den Wein aufgestiegen ist.
Ja, absolut. Also ich meine, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn man sich vorstellt, dass unser Erdöl auch aus alten Lebewesen wie Dinosauriern und so zusammengesetzt ist. Unser Wein offensichtlich auch. Ich glaube, es wurde auch mal betitelt als die Schatzgrube des Südwesten Frankreichs.
Also okay.
Kann man ungefähr sich vorstellen, wie man als Forschender da auf diese Ja, da trifft durch Zufall darauf und feststellt, ja, das ist jetzt die Schatzgrube der Paläontologie.
Genau. Es gibt sogar jemanden, der da ein bisschen mitwirbt, und zwar, den habe ich auch getroffen, der produziert, der heißt Lionel Sack und produziert Essig, also ganz hochwertigen Essig und auch natürlich dann aus Wein. Und ich meine, der hat auf den Flaschen was stehen, irgendwas mit Dino en Bouteille.
Man müsste ja auch wirklich fast sagen, wer das nicht zu Marketingzwecken nutzt, genau, der hat den Schuss nicht gehört in der heutigen Zeit. Also das wäre ja schön bescheuert.
Ist übrigens auch eine interessante Sache, diese Essig, Baume auf Französisch und Baume de Bouteville. Und Bouteville ist ein kleines, ein Dörflein mit einer Burgruine oben drüber. Und unterhalb dieser Burgruine ist diese Essigproduktion, Vinaigre oder Baume.
Ja.
Und sehr nett anzugucken. So ein, auch der Essig wird in alten Fässern ausgebaut. Und ja, der Typ ist auch unglaublich sympathisch, spricht fließend Deutsch.
Oh.
Und insofern auch die Leute, die nicht Französisch sprechen,
ich meine, wenn man
lassen sich dann gerne auf Deutsch erzählen, was Sache ist und wie es produziert wird und die Geschichte. Und fand ich sehr spannend, muss ich sagen.
Beim Essig fällt es mir auch wesentlich leichter, mir vorzustellen, dass da totes Gewebe von einem Dinosaurier mitschwingt. Da ist mir der, allein geruchsmäßig ist es schon, also kann ich mir das eher vorstellen. Einfach mal so. Naja, aber irre. Also vor allem eben die Tatsache, aber hast du rausfinden können, das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, hast du rausfinden können, was dein Fund, der jetzt hier vor uns liegt, was es tatsächlich ist, sind
ja,
die
ich
Zähne?
Ja, ich habe diese Zähne nicht mitgenommen, aber ich habe sie dann dem Jean-François Tonpiche gezeigt auf dem Foto und er sagte, das seien Teile von Korallen.
Na, immerhin. Also ich meine, wir reden
also auch aus dem Zeitalter, ja. Aber wie gesagt, die sehen tatsächlich aus wie Zähne.
Absolut. Also und vor allem dann,
wir werden das auf Instagram dann mal posten, damit ihr uns das glaubt.
Und vor allem, wenn man bedenkt, dass man da eben diese Funde hat, dann ist es ja nicht ausgeschlossen, dass man plötzlich auf einen Sauropodenzahn trifft. Jetzt könnte der Experte wahrscheinlich noch feststellen, dass es gar kein Zahn von einem Pflanzenfresser ist, sondern das müsste von einem Fleischfresser sein.
Nee, wollte ich gerade sagen, die Pflanzenfresser haben ganz andere Zähne. Aber sie haben auch, soweit ich mich dran erinnere, haben auch was gefunden vom
Tyrannosaurus Rex.
Genau.
Na guck, der bekannteste.
Ja.
Der Kinder.
Gab es da auch.
Na guck. Ja,
muss spannende Zeit gewesen sein, als sie da rumliegen. Und offensichtlich in Massen, weil die haben da ganze Herden gefunden, die da wahrscheinlich zusammen verendet sind.
Damals sah ja auch die Verbindung der Kontinente noch etwas anders aus. 120 Millionen Jahre ist es her. Insofern die Vermengung von Arten damals durch die Zusammenhängung noch von den Kontinenten ja auch wahrscheinlich einfacher. Ich spekuliere jetzt nur mal. Aber insofern wahrscheinlich dann ähnliche Arten, die man auf der ganzen Welt irgendwo gefunden hat und in Frankreich eben auch. Warum auch nicht, ne?
Genau.
Also
war ein optimales Gebiet, Sumpf und subtropisch und gab viel zu fressen. Und die lebten aber offensichtlich zur gleichen Zeit, diese ganzen.
Ja. Muss ganz schön was los gewesen sein.
Ja, da muss richtig was los gewesen sein.
Also ich glaube, den hat man gemerkt, wenn er gekommen ist mit seinen 50 Tonnen. Ich glaube, der hat sich nicht anschleichen können.
Wie gesagt, wir erinnern uns noch, wenn man den Film gesehen hat, Jurassic Park, da gab es ja auch so Geräusche. Ne?
Ja, genau. Und ich glaube, das hat man wahrscheinlich gemerkt. Und wenn dann auch eine ganze Herde davon unterwegs ist, naja. Also das zu dem prähistorischen Aspekt dieser Region, der, also was ja wirklich beeindruckend ist, weil genau wie du sagst, es ist etwas, was tatsächlich so in der Aufmerksamkeit, in der Massenaufmerksamkeit, in der Medienaufmerksamkeit einfach gar nicht so eine Rolle spielt. So prähistorische Funde, sehr, 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 sehr selten. Genau.
Dabei interessiert das gerade Kinder immer wieder.
Absolut.
Ne? Also,
und es ist faszinierend, ich habe es vor kurzem erst wieder gelesen, wie wenig man weiß über diese Tiere und über diese Wesen, weil man von den Knochen immer wieder spekuliert, wie sie ausgesehen haben könnten, aber wirklich wissen, weiß man es halt nicht.
Nee, ist richtig, genau.
Ob sie Federn hatten, ob sie keine Federn hatten.
Doch, was mit Federn hat man dort auch gefunden.
Ja.
Also da habe ich Bilder von gesehen dort in dem Museum.
Also
wenn man da ist, muss man unbedingt ins Museum gehen, weil da kann man vieles, was dann zusammengestellt worden ist mit Nachzeichnungen und so weiter und so fort, wie die Viecher ausgesehen haben.
Ja.
Das lässt sich heute per Computer auch schon sehr gut nachvollziehen.
Gut nachvollziehen.
Ja, genau.
Das ist auf jeden Fall ein Aspekt der Region.
Halt, da fiel mir noch was ein. Angoulême, haben wir gerade drüber gesprochen. Angoulême, die Stadt der Cartoons.
Ach genau, richtig.
Ja, genau. Das ist nämlich noch ein anderes Museum in dieser wirklich sehr hübschen Stadt mit sehr schönem historischen Zentrum. Da gibt es ein Comic-Museum. Und das ist das größte in Europa und dort ist alles versammelt, was Rang und Namen hat, Frankreich, Belgien und Amerika. Und sehr viele Originale, auch historisch, also sollen 800 Originalzeichnungen noch liegen. Und da gibt es auch so Bücherecken, wo man manche Sachen drin blättern kann und so. Ich bin da leider nicht gewesen, weil ich das zu spät erst gelesen habe, muss ich sagen. Und hatte mich halt auf meine Dinos konzentriert.
Ja, klar, da muss man auch ganz genau. Klar Prioritäten setzen. Da hast du die prähistorischen Prioritäten gesetzt. Aber natürlich dann ein, also für jeden Wissenschaftler oder für jemanden wissenschaftlich interessiert, mit der Kreuzverbindung Interesse an Comics.
Genau.
Ein Traum.
Genau.
Ja. Frankreich ist ja auch das Land großer Comiczeichner und großer Comics, insofern, inklusive Asterix. Insofern, aber dass da so eine, also Originalzeichnungen sind ja auch heutzutage auch richtig was wert. Mhm. Also das ist beeindruckend.
Ja.
Von der Prähistorie und von Comics, die manchmal ja auch zusammenhängen, kommen wir mal auf, finde ich, den entscheidenden Teil der ganzen Region. Was ist denn mit dem Alkohol?
Der Alkohol, ja, es gibt, aus Cognac kommt Cognac. Also ich sag mal so, auch der touristische Mittelpunkt bei der Charente ist natürlich Cognac. Mhm. Auch ein sehr hübsches Städtchen und da sind die ganzen großen Cognac-Häuser versammelt, also name it. Der, also Hennessy, Camus, Autard, Martel, Rémy Martin, alles dort vorhanden. Und ja, man kann die besichtigen und eine Tour machen durch die Keller. Und fällt mir gerade noch so was Witziges ein, wenn man auf die Häuser guckt, wo die Kellereien sind, dann man sieht überall so schwarze Striche oder beziehungsweise die Häuser sind oft mit so eine Art Pilz befallen. Mhm. Und wenn man mal genau hinguckt. Aber manchmal sind es richtig schwarze Striche an den Häusern. Und das ist der Dunst des Cognacs.
Oh, was heißt das?
Wenn der Cognac ruht, also mindestens 4 Jahre im Fass, dann entschwindet, dann transpiriert er auch.
Ja.
Und das macht diese dunkle Farbe an der Wand und auch draußen. Hm. An den Häusern. Und,
von vorne bis hinten gezeichnet vom Cognac, die Region.
Ja, genau. Ich bin gerade überlegen, das heißt Le Chard des Anges oder so Engelsduft.
Mm.
Dazu fällt mir auch eine Geschichte ein, dass man deswegen nie verheimlichen konnte, wenn man
heimlich gebrannt hat.
Ja.
Ah.
Oder es gelagert hat, weil man sah das dann immer.
Das ist
so
natürlich
wie drin
verräterisch.
Als draußen. Ja, genau.
Stelle ich mir sehr peinliche Situationen
vor.
Brennen sie heimlich? Nein?
Genau.
Naja, ich habe die Hauswand gesehen. Aber wir hatten ja angefangen auf dem Weinberg, auf dem du dich umgesehen hast, auf dem du den Fund gemacht hast. Und der Wein…
Also ein großer Teil des Weins, der dort angebaut wird in der Charente, der wird nur angebaut für die großen Cognac-Häuser.
Mhm.
Und die vergeben Lizenzen, wer das darf und wer nicht. Jedes Jahr wird die Qualität kontrolliert. Und Cognac muss ja zusagen, damit man überhaupt weiß, was es ist, ein zweimal destillierter Brand.
Ja.
Und nach dem zweimaligen, nach der zweiten Destillation, dann kommt er in Eichenfässer und wird gelagert. Und zwar zwischen 4 Jahren und, ich hätte es fast gesagt, unendlich, aber kann auch über 30 Jahre liegen. Und natürlich wird immer besser und besser.
Ja.
Und das wird auch, ständig geprüft, also der Geschmack, das Aroma des Cognacs in den verschiedenen Häusern. Dafür gibt es natürlich die Kellermeister und noch ein paar andere, die sich da nur um die Aromen des Cognac kümmern.
Hm.
Und was ich ganz spannend fand, das war bei Camus, da konnte man eine Tour durch den Keller machen und dann sich den Cognac selbst mixen.
Ja.
Also ich sage mixen, weil auf Deutsch heißt das verschneiden und ich finde das so ein blödes Wort.
Wie heißt es denn im Original?
Assemblage.
Assemblage, okay.
Assemblieren wahrscheinlich, wenn
man es ein
Deutsch
vermutlich,
oder so.
Ja.
Und das geht folgendermaßen, also man kann sich dann aus ausgesuchten Fässern, das sind verschiedene alte Cognacs, die da lagern.
Von
also,
Camus.
Von Camus,
das ist einer
genau.
der Hersteller von,
genau.
von Cognac.
Genau. Kann man, sag mal, sich was abzapfen?
Ja.
Immer so, also vorher wird dann gesagt, welches Aroma, welchen Geschmack der jeweilige Cognac hat aus den Fässern. Kann man auch vorher ein bisschen probieren. Mhm. So, und dann kann man sich diese aus, ich weiß jetzt gar nicht genau, aus 6, 7 verschiedenen oder 8 verschiedenen Cognacs, die dort in den Fässern gelagert sind, kann man sich dann das zusammenfüllen.
Okay.
So, je nachdem.
Sind wahrscheinlich
wie viel
auch verschiedene
von dem
Rebsorten.
Einen, ja, und ja, vor, ja, aber vor allen Dingen Geschmacksrichtung. Ja. Mal süßer, mal herber, mal rauchig, mal mehr nussig. Und daraus kann man sich dann selbst einen Cognac assemblieren.
Auch die Flasche habe ich jetzt in der Hand, die steht hier. Ehrlich genau, gesagt, sie ist nur noch zur Hälfte gefüllt. Es scheint nicht so schlecht zu schmecken.
Aber du siehst das Datum,
ja.
1. Oktober 2019.
Mit deinem Namen drauf.
Habe ich ihn
drauf.
Abgefüllt, genau.
Dann steht hier eine Coupé-Nummer, also ich vermute mal, vielleicht wievielte du warst, der das abgefüllt hat oder die das abgefüllt
genau.
hat. Und dann stehen hier Charakteristics, also Finbois, Borderie, Petit Champagne und Grand Champagne.
Genau, damit sind die Regionen gemeint, ja. Woher der Wein dann letztendlich ja. stammt.
Inklusive 60% Champagne.
Champagne ist aber, das heißt dann, da ist kein Champagner drin.
Nee, das ist klar, ja. aber aus der Champagne.
Nee, aus der Grand oder Petit Champagne. Und das hat nichts mit der uns bekannten Champagne zu tun, sondern ja. Das sind Regionen, das sind Weinberge,
ja.
Die unter der Bezeichnung Petit okay. oder Grand Champagne. Grand Champagne, das sind noch deutlich besser. Unten drunter sind Gesteinsschichten, will ich mal sagen, Mineralien, ja. das muss man so ein bisschen unterscheiden.
Okay.
Und auch dieses, was hast du gerade gelesen?
Finbois.
Ja, Finbois oder und so Finbois. Weiter. Also dort auf diesem, auf das, wie bei, wenn man bei uns sagt, Lagen,
ja.
so wie Mosel,
ah,
Lage.
Okay.
Ja, so ja. ungefähr muss man okay. sich das vorstellen.
Aber die Charakteristik.
Und da kommt der Wein her.
Ja.
Und diese Brände, die werden erstmal die zweimalige Destillation von einem Winzer gemacht. Ja. Also das wird noch nicht gemischt, das wird erst hinterher gemischt.
Und dann kannst du es dir zusammenstellen.
Genau.
Und dann wird dir angezeigt, welche Charakteristiken der Cognac hat. Und unterschrieben vom Maître Assembleur.
Genau, Patrick.
Genau. Ich kann die Unterschrift nicht entziffern.
Patrick
aber
Leger, das war der damalige Kellermeister von Camus gewesen. Der
42
ist aber leider,
Umdrehung hat das Ganze.
Bitte?
42 Umdrehungen
ja,
hat das Ganze.
Ja, der ist aber leider nicht mehr da. Auch ein sehr sympathischer Mann.
Ja.
Und jedenfalls, achso, wir sollten die Flasche wird dann nicht nur verstöpselt, sondern auch schön Holzkästchen gelegt und man nimmt sie mit. Und Empfehlung ist dann erstmal ein halbes Jahr ruhen zu lassen. So, bei uns hat er über ein Jahr geruht, weil wir den bei unseren Freunden gelassen hatten.
Ja.
Weil wir keine Flaschen mitnehmen konnten, weil wir mit Kleingepäck geflogen sind.
Okay.
Und später vorbeigebracht.
Das wäre das ärgerlichste aller Zeiten gewesen, wenn du am Flughafen stehst und es dir so spät einfällt und dann sagst du, ja, der muss jetzt entweder getrunken werden oder weggeschüttet.
Soll schon passiert sein.
Also eine Flasche Cognac haust du so schnell nicht weg. Das,
nee.
Das merkst du zumindest.
Und du möchtest es auch nicht abgeben.
Nee, absolut nicht.
Nee. Und ich
glaube,
die würden das dort auch nicht wegschütten, nee. Wenn sie dir das abnehmen.
Da würden sich alle Fluggäste wahrscheinlich freuen. Dann gibt es eine kleine Cognac-Runde.
Ja, ist ja noch vorm Einchecken, ne?
Ja, aber ja, und vor allem hätte er kein halbes Jahr geruht dann natürlich. Aber okay, also ein Jahr geruht. Aber das finde ich spannend, dass er dann nochmal ruhen soll, wenn er aus dem Fass raus ist. Aber hat wahrscheinlich
ja, wenn du mitten abgefüllt. Also du füllst ihn ab, die Flasche soll dann noch ein halbes yeah. Jahr ruhen, damit sich das alles schön assembliert und so weiter und so fort.
Und es gibt ja, das hattest du mir vorhin erzählt, noch ein
anderes Getränk,
genau.
was hier eigentlich kaum bekannt ist.
Ich habe davon noch nie gehört, ja.
Das heißt Pinot. Hat aber nichts mit Pinot der Traube zu tun, sondern schreibt man auch anders. Also P-I-N-E-A-U. Genau.
Und D-P-I-N-O-T.
Pinot de Charente und das ist ein Traubenlikör. Wird
ja.
dort sehr gerne getrunken. Also wenn man da irgendwo essen geht, dann muss man unbedingt so ein Likörchen dazu haben.
Traubenmost und Eau de Vie de Cognac.
Genau. Schmeckt eigentlich sehr gut.
Klassischer
Aperitif. Natürlich ein bisschen süß.
Ja. Aber das
aber
kann ja nicht schaden.
Gibt es auch in trockener Ausführung.
Ja.
Aber schmeckt eigentlich sehr gut. Man kann sich gut dran gewöhnen.
So, jetzt probieren wir das Ganze mal.
Der Patrice konnte denn eigentlich auch, sag ich mal, schmecken, was ich zusammen gemixt habe als Frau und Männer. Also die Zusammenstellung der Aromen oder
ja.
der Geschmäcker von den verschiedenen Cognacs, das war schon unterschiedlich.
Ach, ernsthaft?
Ja, ja.
Und er hat sofort gewusst,
ja,
was Sache ist?
Ja, das ist so ein bisschen weiblich, was sie da zusammen gemixt hat.
Ach, das ist ja geil.
So einen italienisch maßgeschneiderten Anzug.
Ist das ein Cognac-Glas?
Nee.
Gibt es überhaupt typische Cognac-Gläser?
Ja,
ja, das sind
diese
kleinen,
großen,
diese,
genau.
Ich weiß
aber nicht. Das duftet bis hier, ne?
Das riecht vor allem, das, ja. der macht richtig Karussell im Kopf, oder?
Du hast ja nur 42%.
Nur.
Wir hatten einen Tick süßlichen.
So viel haben andere Wodka-Sorten nicht. 42%. Nur. Nur, sagst du. Er riecht wirklich gut. Wirklich lecker. Muss er eine bestimmte Temperatur haben? Irgendwie?
Warm, nee, kalt? Aber man trinkt den schon eher Zimmertemperatur. Sonst kommt der Geschmack gar nicht raus.
Das schon. Oder passiert schon. Oh, der hat aber ordentlich Umdrehung. Oh.
Aber brennt nicht, ne?
Nee, brennt nicht, nee. Aber du merkst richtig, dass ja. der. Also 2-3 davon und dann hast du einen richtig guten Abend.
Naja, wie gesagt, so eine Dinger, du trinkst ja auch nur eigentlich ein Glas.
Mm. Er brennt schon, aber so. Also nicht unangenehm. Du merkst richtig,
bisschen,
wie.
Ja. Das aber bleibt gut. Im Mund so, ne?
Ja, genau. Ja. So vollmundig. Oh, das ist aber echt. So richtig vergleichen kann man das nicht mit irgendwas.
Nö.
Logbuch, der Sauf-Podcast.
Bitte?
Logbuch, der Sauf-Podcast. Jetzt sind wir praktisch fast schon an einem Klassiker unseres Podcasts, und zwar dem kulinarischen. Also wenn du schon sagst, es ist süß, dieser Pinot de Charente, was wird eigentlich zum Cognac, beziehungsweise dann zum Pinot de Charente, wird da irgendwas zu gereicht, zu essen klassischerweise? Oder?
Wenn du den Cognac trinkst, ja eigentlich so, sag ich mal, brauchst du kein Essen dazu.
Brauchst kein Essen dazu.
Vielleicht hinterher.
Ja, besser ist.
Komischerweise, die Franzosen selber trinken den so gut wie gar nicht. Ich glaube, von der ganzen Produktion gibt es nur 2%, die in Frankreich bleiben. Die anderen.
Ah, spannend.
Cognac wird exportiert. England sehr viel, Amerika sehr viel. Natürlich China sehr, sehr viel.
Klar.
Und Prozente weiß ich jetzt nicht, aber also wie, prozentual was an wen. Aber jedenfalls, ich weiß nur, 2% bleiben in Frankreich.
Aber ist das dann so wie beispielsweise beim Champagner, dass Cognac nur Cognac genannt werden darf,
ja,
wenn er aus diesen bestimmten
Rebsorten aus dieser
kommt?
Ah, okay. Ja, genau.
Spannend, das wusste ich auch nicht.
Es gibt noch eine andere natürlich große Firma, Courvoisier. Courvoisier ist aber, hat seinen Hauptsitz nicht in Cognac, sondern in Jarnac, ein anderer Ort. Auch sehr, sehr hübsch, ist übrigens der Geburtsort von François Mitterrand.
Ah.
Also, wenn man dann dorthin fährt, kann man Courvoisier besuchen und das Geburtshaus von Mitterrand.
Ist die Frage, in welcher Reihenfolge?
Ja, mit dem Courvoisier in der Hand kann man dem guten Mitterrand vielleicht mal zuprosten.
Zuprosten, ja.
Genau. Aber ja, auch ist ein sehr hübscher Ort. Überhaupt alle Orte da, die haben alle was. Also ich habe keinen, ich sag mal, langweiligen, alles historische, kleinere oder kleine Dörfer oder größere Dörfer oder auch so Städtchen. Es sind so kleine Schlösschen im ganzen Land verteilt und manchmal auch Burgen. Mhm. Absolut spannend.
Ja. Und
Richard Löwenherz soll da übrigens durchgezogen sein. Also das ist historisch.
Auf seinem Weg nach Jerusalem. Oder?
Ja, welche Richtung ist nicht so ganz klar. Aber
ich weiß nur, dass tatsächlich ja, das ist natürlich dann ganz eine etwas andere Region als Cognac. Das hattest du am Anfang ja auch schon diesen Unterschied gemacht zwischen Charente Maritime und Charente. Und in Charente Maritime war auch ein großer Hafen oder einer der bedeutendsten Hafen im Atlantik zur Templerzeit, zur Kreuzzugzeit, weil da sind sie immer wieder angekommen.
Ja,
insofern, das macht ja dann Sinn mit der Verbindung zu Richard Löwenherz.
Genau, mir ist noch was eingefallen, Geschichtliches. Weil ein ganz wichtiger König von Frankreich ist dort geboren, in Cognac. François Premier, Franz der Erste.
Mm.
Der wiederum ist vor allen Dingen berühmt für seine Schlösser, die kennt ihr alle, an der Loire, Chambord, Amboise und in Blois. Und Chambord ist dafür gebaut worden, nur zum Party feiern und zum Zeigen. Aber ich glaube, das ist das mit den, was weiß ich, 360 Türmchen oder so. Wenn man davor steht, ist man fassungslos. Aber
da
wie gesagt,
ist
weit weg.
Französischer König ja auch in einer langen Linie von,
von
Herrschern aus Frankreich, die meinten, das müsste man machen.
Also, ja, genau, man müsste ein bisschen Macht demonstrieren und Chambord war.
Versailles ist jetzt auch nicht gerade aus praktischen Gründen gebaut worden.
Nicht unbedingt, nee.
Ah. Aber also eine historisch aufgeladene Region, kann man tatsächlich sagen.
Ja, kann man sagen, genau.
Denkt, es spielt ja auch.
Aber das spürt man eben dort auch. Also vor allem, wenn man da rumradelt, ne? So durch diese Dörfer durch, dann sind noch alte Brunnen oder so alte Stätten, wo früher gewaschen wurde und Gärten an so kleinen, auch Wasserschlösschen sind da. Also es, ich finde es echt bezaubernd. Und insgesamt denke ich immer, man, das ist von uns her gesehen, also fast unentdeckt.
Ja.
Ich meine, jeder kennt die Provence, aber die Charente kennen wirklich nur wenige.
Also Normandie, Provence, das sind so die...
Ja, Bretagne, aber Charente,
sind so die klassischen,
ne. Kommt natürlich hinzu, sag ich mal, dass der Teil der, der Charente, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, hat kein Meer zu, also liegt nicht am Meer und deswegen wahrscheinlich.
Aber
also,
ist Charente maritim dann
ja, das ist,
mehr besucht?
Ja, ja, klar. Ja, da habe ich auch diese Wahnsinnsgeschichte, die ich vorhin dir schon mal kurz erzählt.
Mit der Schmeißt, das ist unser Rausschmeißer, die erzählst du nachher nochmal.
Das ist unser Rausschmeißer, genau.
Das, und tatsächlich, es ist aber ja, also geht mir auch so. Ich habe von Charente vorher auch noch nicht viel gehört. Der einzige Bezugspunkt, den ich immer hatte, war Charente Maritime, La Rochelle durch Alexandre Dumas und die drei Musketiere, weil
genau.
Der Kardinal Richelieu, die Belagerung von La Rochelle, ist ja historisch sehr bedeutend. Im Kampf zwischen den Hugenotten und den Katholiken in Frankreich. Aber ansonsten sind das, das ist tatsächlich immer, wenn man von Frankreich hört und Leute, die aus Frankreich kommen, Charente spielt keine große Rolle. Und das, obwohl Cognac da ist, wo ich jetzt denken würde, ein Grund mal hinzufahren.
Genau, mindestens.
Mindestens. Es gibt aber sicherlich noch einen anderen Grund. Das wurden wir gerade, da haben wir uns gerade quasi selbst unterbrochen, und zwar beim Essen.
Ja, also eines schönen Tages sozusagen haben wir uns von unseren Freunden aufgemacht. Das war auf der ersten oder zweiten Reise und sind ein bisschen durchs Land gefahren und Cognac natürlich besucht und dann Richtung Küste. Und dann kommt man unter anderem zu einem Ort, der heißt Marennes. Und Marennes bezeichnet sich selbst als die Welthauptstadt der Auster. Genau.
Großes Label.
Und wobei man vom Ort kaum reden kann, aber da sind ganz viele Austernzuchten in der, ich glaube, das ist so ein Nebenfluss von der Gironde.
Mhm.
Oder das ist ja, das gehört schon zu dem Delta von der Gironde und da stehen überall Austernzuchten und so weiter. So viele kleine Hütten aus Holz und so diese Gestänge, wo die Körbe unten drin haben, wo die Austern gemästet werden oder gezüchtet werden. Und ja, da kannst du für ganz kleines Geld, kannst du da, also ganz klein, ne? Ich meine, hier kostet eine Auster mindestens 4 Euro. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir damals 12 Stück jeweils gegessen haben und ich glaube 6-8 Euro fürs Ganze.
Okay.
Und dann auch so ganz rustikal, ja.
Yeah.
Irgendwie auch mit einem einfachen Landwein dabei und ja, ist natürlich witzig. Das ist authentisch.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kamen, so soll es
genau
ja sein.
Genau so soll es sein. Die kamen direkt aus dem Wasser und aufgehebelt und geschlürft. So. Das war wirklich toll. Tolles Erlebnis. Und auch da waren wir eigentlich immer noch einsam. Ne? Ich habe ja von dieser Einsamkeit erzählt, die man in der Charente erlebt, wenn man auch im Hochsommer da durchfährt.
Ja.
Und dann fuhren wir von Marennes aus ein Stückchen weiter Richtung Küste und kamen dann in so einen Pinienwald, der mich sehr erinnerte an diesen 200 Kilometer Pinienwald, den es in Aquitanien unten gibt, also parallel zum Strand. Dort genauso. Und wahrscheinlich auch damals von Napoleon angelegt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls auch da noch einsam. Und dann waren da immer so Hinweistafeln zu Parkplätzen. Da haben gesagt, okay, jetzt gehen wir mal, gucken mal Parkplatz, mal gucken, was dahinter liegt. Sonst wäre ja die Tafel nicht da. So, und dann sind wir zum Parkplatz gefahren, da kamen wir das erste Mal ins Staunen, weil der Parkplatz war riesig und da standen bestimmt 1000 Autos. Wie gesagt, es war Hochsommer. Und dann hoch auf die Düne so, und dann habe ich gedacht, ich spinne. Also wirklich, das ist der Hammer. Es war einfach der Hammer. Und mir fiel wirklich die Kinnlade runter, weil man guckte auf den Strand und das war klare Sicht. Und ich ahne mal, man konnte in beide Richtungen bestimmt 5 Kilometer gucken.
Ja.
Der Strand war schwarz. Schwarz vor Menschen. Ein ganz breiter, wunderschöner Sandstrand. Also insgesamt soll er 20 Kilometer lang sein. Und nicht nur am Strand war es geballt voll, sondern im Wasser auch noch.
Das
standen
ist,
darum. Ich, und da habe ich immer gedacht, wo kommen die Menschen her und wo wohnen die alle? Ja. Mir ein völliges Rätsel. Ich habe das auch hinterher nicht rausgekriegt. Ich meine, die nächstgrößere Stadt ist dann Royan. Auch sehr hübsche Stadt.
Ja.
Mit so ein bisschen ja, Jugendstil-Architektur, 50er Jahre, so Bäder-Architektur, also sehr hübsch auch. Und aber so viele Hotels gibt es da auch nicht. Und das, was man, wo man dann auch mal dran vorbeifährt, sind Ferienhäuser und Campingplätze. Aber und dann gibt es aber natürlich die Zugverbindung von Bordeaux. Und das machen wahrscheinlich die meisten. Die kommen von Bordeaux, ich weiß nicht, es dauert so vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden von Bordeaux bis dorthin.
Andererseits also, war der Parkplatz ja auch voll. Also mit
ja,
dem Zug
stimmt,
nicht
natürlich.
Alle
nee, aber diese, die, die, der Parkplatz bringt aber nicht. Also für mich war es schätzungsweise eine Million. Und zwar verglichen, witzigerweise, mit der Copacabana in Rio. Ja, wo ich mal Silvester gewesen bin. Und da ist der Strand ja, da wird ja gefeiert nachts bis zum geht nicht mehr. Und da stand dann in meiner Zeitung 1 Million Menschen, die dort versammelt sind. Und wie gesagt, so eine Fülle war das ungefähr.
Irre. Also wie die besten Zeiten, oder schlimmsten Zeiten eigentlich, Rimini, weiß ich nicht,
ja,
die Bilder
viele,
von...
Ja, genau.
Aber irgendwie ja auch nicht typisch die französisch, Zeit. Oder?
Naja, so. Ich kenne das nur von Aquitanien weiter unten. Also wenn man so Arcachon und die Küste runterfährt, so bis Biarritz, da hast du ja auch diesen wahnsinnig langen Strand und mit den Parkplätzen. So. Und dann ist aber so, dass, okay, wenn du von den Parkplätzen an den Strand gehst, dann ist also 100 Meter links und 100 Meter rechts sitzen sie eng an eng. Aber dazwischen ist Einsamkeit. So, und das, was ich da gesehen habe, sag ich mal, das war einfach voll schwarz.
Und
soweit das Auge blicken konnte.
Hauptsächlich, in Anführungszeichen, heimische Urlauber,
ich
also denke, Franzosen.
Ja. Ich habe nur nicht gefragt, aber ich gehe mal davon aus.
Jeden Einzelnen zu fragen, hätte auch ein bisschen gedauert.
Ich denke, das ist nicht so bekannt, diese Ecke
ja, eben,
dort.
Weil das ist das, was mich so verwundert.
Wenn Touristen aus Außenland, die haben sind natürlich auch vielleicht mit Mietwagen unterwegs, aber ich habe fast nichts Ausländisches
in
Nummern
so einer
gesehen.
Region, von der kaum jemand gehört hat, ist es ja irre dann, ne? Also
ja.
Wirklich.
Auch dieser Wahnsinnskontrast von dieser Einsamkeit und dann mit einmal genau. Baff.
Das ist wirklich verrückt. Naja, gut. Das soweit zu unserem Rausschmeißer. Aber vielleicht nur zum Abschluss nochmal, um vielleicht. Also es klingt auf jeden Fall so, dass ein Besuch der Region lohnt sich offensichtlich maximal.
Ja, total.
Was ist denn so der klassische Anlaufpunkt? Angoulême ist die Hauptstadt. Das heißt, man kommt klassischerweise über Angoulême in irgendeiner Form.
Ja, es kommt drauf an. Also von schnellsten von jemand fliegt nach Bordeaux.
Ja.
Oder man fährt mit dem TGV.
Ja.
Ab Paris nach Angoulême. Das geht relativ zügig. Und
da dürfen die Züge
dann
auch ein bisschen schneller fahren.
Ja, genau. Und dann nimmt man sich einen Mietwagen. Zum Beispiel.
Oder
aber es fahren da auch überall Busse und es gibt auch Züge. Also es ist ziemlich gut.
Oder E-Bike.
Die Infrastruktur ist ziemlich. Oder E-Bike, genau. Kann man sich leihen und dann damit fahren.
Das ist nicht wahnsinnig.
Es gibt da auch viel so Velorouten ausgeschilderte.
Ja. Also Fahrrad ist mehr oder weniger.
Also wer sehr sportlich ist, fährt auch mit dem Fahrrad, weil so steil sind die Hügel nicht. Aber es gibt schon lange Ansteige. Also es ist mit E-Bike schon ein bisschen angenehmer.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man im Sommer fährt. Es wird da sehr heiß.
Ja, das glaube ich.
Okay, jetzt ist das nicht mehr so außergewöhnlich. Aber
ja.
So. Aber,
muss man kaum mehr dazu sagen.
Ja, ich
sag
mal so, Ende 30 war auch früher schon der Fall. Ne? So 37, 38 Grad. Und dann willst du natürlich nicht da mit dem Fahrrad fahren, das finde ich dann schon heftig. Mit dem E-Bike geht das, weil dann hast du auch den Fahrtwind.
Ja.
Aber ich würde mal sagen, die ideale Zeit ist eigentlich so September.
Okay, das geht ja
oder
für
auch
viele.
Oder Mai, Juni.
Und wenn man sich zu sehr sportlich betätigt auf dem Weg zu Camus beispielsweise, dann knallt das Ganze auch nochmal dreimal
genau.
So viel. Deswegen sollte man da seine Kräfte möglichst sparen, gerade bei 40 Grad. Also wir haben einen sehr, 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 sehr schönen Ausflug jetzt gehabt vom Prähistorischen zum Cognac-Brennen und zu einem etwas abenteuerlichen Tourismusflut, zu einer etwas abenteuerlichen Tourismusflut. Das war wirklich mal wieder ein sehr unterhaltsamer und schöner Einblick in deine Reise nach...
In die Charente.
In die Charente.
Genau.
Ich muss wirklich sagen, es ist eine Sache, die mich reizt Frankreich wahnsinnig. Ich kenne nur Paris. Aber eine Sache, die für mich immer wieder eine Hürde ist, ist die Sprache. Gar nicht mal, dass ich sie nicht schön finde oder so, aber ich stolpere über diese Aussprache so dermaßen.
Aber jetzt hast du es auch schon ganz gut hingekriegt.
Ja, gut, jetzt habe ich mir auch in meinem Kopf 25 Mal Charente gesagt. Jetzt muss ich es ja langsam können. Nein, ich danke dir sehr für die Erzählung. Ich bin jetzt gewillt, Cognac zu probieren und auch wie immer gewillt, mir das mal anzuschauen. Vielen Dank für die Erzählung. Vielen
ja,
Dank
gerne. Hat wieder mal richtig Spaß gebracht.
Sehr schön war es. Und beim nächsten Mal dann vielleicht Rio. Wer weiß.
Auch eine Idee. Genau.
Wir schauen mal.
Wir schauen mal.
Also, bis dahin. Macht's gut.
Okay. Und tschüss.